Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Oder falls du zum ersten Mal dabei bist, dann herzlich willkommen. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das momentan sehr präsent ist und gefühlt auch in aller Munde. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und der Frage, ob sie Fluch oder Segen für die Kreativbranche ist. Und dazu habe ich mir heute EF von Heinwald in den Podcast eingeladen. Wir beide erörtern die Potenziale und Möglichkeiten der Nutzung von KIs, aber eben auch die Risiken und auch moralischen Bedenken. Denn es gibt da durchaus auch rechtliche Bedenken und das Thema Diebstahl ist natürlich auch sehr präsent. Aber was genau es damit auf sich hat und wie man KIs vielleicht trotzdem als Kreativer nutzen kann, darum geht es eben in der heutigen Folge. Und weil sie sowieso schon so lang geworden ist, halte ich mich diesmal in der Einleitung kurz und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Enrico, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf.
Und heute haben wir auch so eine kleine Premiere im Podcast, weil ich zum ersten Mal nicht nur Fragen stellen werde, sondern auch ein bisschen einen Standpunkt vertreten werde. Also wir wollen heute ein konstruktives Gespräch führen zum Thema künstliche Intelligenz und ob es eben Fluch oder Segen für die Kreativbranche ist.
Ja, spannendes Thema mit 1000 Meinungen.
Genau. Und du hast mir im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du erklären kannst, wie eine KI eigentlich funktioniert und wie der Algorithmus programmiert ist. Also vielleicht fangen wir einfach mal direkt damit an.
Mit was willst du denn? Willst du wissen, wie sie arbeitet? Also, oder willst du wissen, wie sie gemacht wird?
Dann fangen wir erstmal damit an, wie sie gemacht wird.
Okay. Da hast du tatsächlich den Punkt angesprochen, wo so ein bisschen der Hund begraben liegt. Also erstmal grundsätzlich eine KI ist eigentlich ein ganz geringer Programmcode. Also kurz zu meiner Background. Also ich bin selber Grafiker und Autor und in meiner Familie ist jemand, der programmiert, hochdotiert, auch für Militär und Konzerne und so. Und der hat mir halt erklärt, weil ich selber kein Programmierer bin, wie eine KI gemacht wird. Und witzigerweise haben wir das besprochen, bevor quasi mit Midjourney und so der Stein so richtig ins Rollen kam. Weil wir halt über andere KIs gesprochen hatten, weil ich ja auch schreibe und so über Science Fiction. Genau, und zwar ist der Programmcode sehr gering eigentlich. Es geht darum, dass du der KI ein Ziel vorgibst. Und dann muss sie dieses Ziel erreichen. Und für die KI, die geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Für die bedeutet es zum Beispiel, ich soll zu einem anderen Punkt gehen, dass sie einfach ein Pixel daneben geht und wieder eins zurück. Eins daneben, eins zurück. Ja, dann haben wir aber ein Zwei-Punkt-Bild und kein Bild oder irgendeinen Weg oder einen 0-1er-Weg sozusagen, wo wir was draus machen können. Das heißt, ich muss der KI Probleme in den Weg legen. Das macht man zum Beispiel ganz einfach im Punktesystem. Lass mich ein Beispiel nennen. Die KI bekommt 10 Punkte, wenn sie einen Punkt betritt, auf dem sie noch nicht war. Und das Ziel ist, dass sie so viel möglich Punkte hat. Das heißt, sie wird dieses Vor-Zurück-Spiel nicht mehr machen. Du willst ja aber, dass sie irgendwo ankommt und nicht im Nirvana verschwindet. Also musst du sagen, wenn du dich aber einem Zielpunkt annäherst, dann bekommst du zwar Strafpunkte, aber immer noch ein paar Pluspunkte, sodass sie dann irgendwann auch mal denselben Weg wieder gehen muss, um dann irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, zu dem ich will. So ganz einfach runtergebrochen. Und damit wird der Programmcode immer größer. So. Und da eine KI selber nicht kreativ sein kann, weil sie immer von dem Input lebt, der ihr gegeben wird, muss man sie trainieren. Und eine KI wird menschenähnlicher oder erscheint uns menschenähnlicher und kreativer und besser und intelligenter, je länger sie trainiert wird. Das heißt, eine KI selber ist eigentlich relativ flott programmiert, hat er mir erzählt. Das Training dauert aber Jahre, Jahrzehnte, weil man halt immer wieder Input geben muss, sozusagen. Genau. Und und bei diesem Training, da kann man eine Menge Schindluder treiben, sozusagen. Genau. Also erstmal funktionieren KIs so im Grunde. Also sie werden trainiert, nicht programmiert.
Ah, okay, ja, das ist spannend. Also es macht aber auch Sinn, genau, weil sie lernt ja auch selber.
Nee, also sie lernt halt selber tatsächlich, lernen nicht wirklich, sondern sie wird halt trainiert. Also wenn du sie benutzt als User und dafür, wenn du vielleicht so Geld bezahlst, machst du eigentlich einen Dienst an dem Programmierer. Weil dadurch, dass du die KI benutzt, um Bilder zu erstellen, Texte, Lösungen, Games, whatever, wird ja ganz oft benutzt, oder Filter, auch bei Insta und TikTok und so, damit das richtig aufliegt, ne? Durch das Benutzen gibst du wieder diesen Weg neue Hürden und dadurch hat die KI trainiert noch, obwohl du sie quasi benutzt. Ne? Also sie lernt nicht wirklich, sondern sie bekommt einfach nur neue Trainingseinheiten. Also ja, das ist halt schwierig zu sagen. Biologisch lernen wir ja auch durch Training sozusagen, aber genau, aber man kann es sich als Mensch nur schwer vorstellen, dass das quasi nicht Lernen an sich ist, kreatives Lernen, sondern halt dieses Training halt, genau.
Ja, das wusste ich auf jeden Fall auch nicht. Es war halt schon mal sehr gut, dass man so ein bisschen den Background hat, wie das überhaupt funktioniert mit dem Training eben. Du wolltest noch zu der zweiten Hälfte von der Frage eingehen.
Wie sie arbeitet.
Genau, wie sie arbeitet.
Genau, ja, wie sie arbeitet. Also manche, also die KI quasi hat ihr Training, um dann ihr Ziel zu erreichen. Und bei zum Beispiel Bild oder Text-KIs, weil darum soll es ja vor allen Dingen gehen, wenn wir kreativ aus Autoren und Bild-Content heute sprechen wollen, dann nimmt sie quasi aus diesem riesigen Pool an Trainingsalgorithmen, die passiert sind, nimmt sie halt Segmente raus und setzt sie gemäß dem Input, den du ihm gibst, an zusammen. Das kann halt bei Text sozusagen durch, was du an Text eingibst, dann nimmt sie halt da Schlagworte und so und versucht halt zu verstehen, was du von ihr willst. Was zu sehr, also bei Recherche vor allen Dingen, wenn es um Korrektheit geht, zu sehr abstrusen Sachen führen kann. Ich habe gestern erst wieder mitbekommen. Und bei Bildern sozusagen wählt es eine bestimmte Art von Licht, von Perspektive, von Objekten, aber auch von stilistischen Elementen, wie zum Beispiel Gesichtsform. Deswegen sind zum Beispiel derzeitige KI-Gesichter alle unserem derzeitigen Schönheitsideal entsprechend. Und nicht, also nein, ich habe eigentlich noch kein Bild gesehen, was wirklich kreativ anders war. Also selbst Außerirdische haben halt unser Schönheitsideal, sozusagen. Und setzt es dann zusammen. Manche haben irgendwie gemutmaßt, dass diese KIs dann Google anwerfen und Google durchcrawlen, um dann was zusammenzustellen. Das passiert halt nicht. Das passiert alles auf dem Training, was vorher passiert ist und was auch die ganze Zeit natürlich durch Inputs und durch weiteres Training seitens der Entwickler passiert.
Und das Problematische ist aber, glaube ich, dass wie dieser Input passiert, also gerade bei Bildern eben wie es Midjourney oder DALL-E halt verwenden, oder?
Genau, also das normalerweise ist es halt so, du musst halt dieser KI beibringen, was Perspektive, wo setze ich Lichter, was finden wir schön, was ist richtig sozusagen und musst halt quasi diesen Weg, wo ich erzählt habe am Anfang, diesen Punkt vom Pixel 1 zu Pixel Ende, um diesen Weg perfekt zu laufen. Übrigens Anekdote am Rande, wenn du die KI-Bilder mal ganz stark reinzoomst, siehst du den Duktus einer KI, da siehst du, dass das wie so ganz viele kleine Würmchen sind, Pixelwürmchen. Also so ist diese Erstellung, so, also dieser Weg, total spannend. Und genau, und normalerweise müsste ich sozusagen der KI Kunst beibringen. So. Aber ich bin ein Programmierer. Ich bin jetzt nicht der beste Zeichner. meistens sozusagen, ne? Und ich habe ja auch nur mich als Zeichner sozusagen. Ich will ja aber quasi, dass die KI ganz viele Stile, ganz viele Sachen machen kann. Das heißt, ich brauche ganz viele Künstler, ganz viele Zeichner. Bei Text-KIs ganz viel Text-Input, ganz viel kreative Schreiber. Wenn es jetzt keine Rechtschreib- und Grammatik-KIs, da schmeiße ich halt den Duden sozusagen rein. Gibt's ja auch ganz viele Schreib-Apps. Und die Sache ist halt, dass diese ganzen Sachen du zeitlich, also du müsstest ganz viele Lizenzen kaufen. Du müsstest von ganz vielen Künstlern Lizenzen kaufen auf der Welt. Und das ist halt nicht passiert. Das ist das Hauptproblem. Also der schon nach einem Monat, nachdem Midjourney so ein Erfolg so durchgeprescht ist, ist halt rausgekommen, dass die KI von Künstlern, also dass die Entwickler die KI mit Bildern von geklauter, also von Künstlern gefüttert haben, die sie nicht erworben haben. Sondern es gibt Online-Portfolios, mit denen sich Künstler bei Filmindustrie bewerben, bei Verlagen und so weiter, wo man sie international auch bei Gaming-Industrie sozusagen sich anbietet mit Konzeptzeichnungen. Und diese Bilder, die du dort reinlädst und präsentierst, müssen auch eine entsprechende Qualität und Auflösung haben. Weil die müssen ja sehen, was du kannst. Und die sind halt quasi, du kannst dich da einfach anmelden, die sind für alle zugänglich und dort wurden halt vor allen Dingen Bilder einfach genommen und damit die KI trainiert. Und wenn du aus der Kreativkonferenz kommst, weißt du ja, wenn du quasi ein Bild oder ein Buch erwirbst, dann erwirbst du ja nicht das Urheberrecht daran, sondern die Nutzungslizenz, was du damit machen darfst. Ne, du darfst ein Bild für ein Cover benutzen, du darfst das Buch lesen, aber du darfst es nicht vervielfältigen. Und da steht auch immer drin, du darfst es nicht verändern und auch nicht in Teilen benutzen. Und das wird halt da getan. Ne, es wurden halt einfach Bilder ohne, also es wurde noch nicht mal gefragt. Also, weil man jetzt gefragt hätte, den Künstler, hier hast du Bock, an der KI teilzunehmen, innovativ, dann wäre das ja auch nochmal was anderes gewesen. Aber es ist halt nicht passiert. Ne, es sind halt einfach Bilder geklaut worden, auch von kürzlich verstorbenen Künstlern, wo die Lizenz noch nicht abgelaufen ist. Also 70 Jahre nach Tod eines Künstlers ist es Public Domain, dann darf man die Bilder frei benutzen. Also Da Vinci und sowas, ne? Ist auch nicht passiert und es ist dann rausgekommen, weil dann diese KIs tatsächlich teilweise, also es wurden sogar Bilder mit Wasserzeichen in die Midjourney und KIs gefüttert. Und bei manchen Leuten kam dann Fragment dieser Wasserzeichen raus, weil ja diese KI Teile nimmt und neu zusammensetzt. Und so ist man quasi dem auf die Spur gekommen. Und dann wurden Gegen-KIs programmiert, die auch gerade im Gange sind. Die ihre Bilder, die Künstlerbilder mit in einem virtuellen Wasserzeichen füttern, was man auslesen kann. Weil diese Rattenschwänze aus Nullen und Einsen sozusagen erhalten bleiben, wenn es neu zusammengesetzt wird. Und man konnte halt so nachweisen, dass halt da ganz viel geklaut wurde, neben offensichtlichen Optiken. Und da passieren auch mittlerweile viele, viele Prozesse. Also leider wurden die KIs mit dem Weg des geringsten Widerstandes erstellt. Die derzeitigen, in dem halt mit gestohlener Ware gearbeitet wurde.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil ich glaube, das ist auch sowas, wo sich halt viele uneinig sind, ob es jetzt wirklich schon Diebstahl ist oder nur Inspiration sammeln. Also was ich halt auch oft gelesen habe, ist, dass behauptet wurde, die KI, die geht halt nur über Millionen von Stockfotos drüber. Und klar, wir haben das System eingespeist, aber sie nutzt sie halt als Inspiration, um daraus dann was Neues zu erschaffen und dass man selbst ja auch durch Stockfotos klicken könnte, ohne jetzt die Lizenz dafür zu erwerben, einfach um sich zu inspirieren und dann selber irgendwas Neues zu erschaffen.
Aber das ist ja nicht der Fall. Es werden ja diese Stockfotos, also selbst wenn du durch Stockfotos dich klickst, darfst du die Thumbnails nicht benutzen, um neue Produkte zu erschaffen. Das ist ja aber da passiert. Also es wurden ja diese Stockbilder, du kannst genommen und in die KI zum Training eingepflegt. Also ne, du wirfst sie der KI zum Fraß vor sozusagen. Also du hast ja wirklich das genommen und das benutzt. Und damit ist halt dieses Produkt benutzt worden, nicht lizenzrechtlich. Das ist halt das Problem.
Also du sagst ganz klar, dass man da quasi nicht sagen kann, dass sie sich nur davon Inspiration sammelt, sondern dass man schon eindeutig nachweisen kann, dass es laut wurde.
Ja, das ist halt leider so. Also bisher gibt es keine KI, die da rechtlich koscher erstellt würde. Also es fände halt cool, wenn eine KI rechtlich koscher erstellt würde. Da wäre nämlich diese ganze Diskussion als ACTA und würden sich auf diese eigentliche Sache auf die wir bestimmt dann noch zu sprechen kommen, verlagern, nämlich der KI-Schaffensprozess und was das für Auswirkungen auf uns hat. Aber dadurch, dass die KI selber grundsätzlich schon ein auf Diebstahl aufgebautes Werk ist, ist es halt so, ja wow, es könnte irgendwie cool sein, aber der Hund liegt halt schon am Anfang begraben, weil man halt kein Geld investieren wollte in dieser Masse, um das zu machen. Und dadurch, dass es aber so massiv genutzt wird und ganz viel Geldumsatz passiert, das kommt ja noch dazu. Also wenn sie diese Bilder benutzt hätten für privat, es bieten ja ganz viele Bild und Ton und auch Text, Kreativschmieden, das alles kostenlos zu nutzen, solange du es privat benutzt. Schriftarten und sowas, kennst du ja bestimmt auf, ne? Mhm. Aber sobald du es kommerziell nutzt, das heißt, dein Endprodukt verkaufst und monetär machst, dann darfst du es nicht mehr benutzen. Dann muss es einen monetären Ausgleich zu dem kreativen Urheber geben. Und das passiert halt nicht. Es mit Midjourney und diesen KIs wird halt Geld verdient und es gibt keinen Ausgleich für die, die das Training sozusagen gefüttert haben.
Ja gut, ist aber auch irgendwie schwierig, wenn man überlegt, sie nutzen ja auch Millionen von Quellen, dass man da jetzt wirklich bei so einer riesigen Auswahl an Quellen jeden da vergütet. Da sind ja auch viele Leute dabei, die keine professionellen Künstler sind, deren Bilder verwendet wurden.
Ja, aber das rechtfertigt ja nicht zum Klau. Also nur weil ich etwas erschaffe, wo ich dann keinen Bock habe, mich durch 20.000 oder Millionen von Urhebern zu arbeiten, die dann einfach nicht zu bezahlen. Also es ist halt, ne, also jetzt im Nachhinein darüber zu jaulen, dass ich das nicht nachvollziehen kann, da ist ja am Anfang, wie gesagt, schon das Problem. Das kann ja keine Rechtfertigung sein, dass einfach nur, weil ich das so viele, ist ja wie wenn ich als Verlag sage, oh, also ich habe 50.000 Autoren, ach ne, also die kann ich jetzt nie alle bezahlen, da muss ich ja jeden einzelnen ausklamösern und einzeln bezahlen. Also würde ja auch keiner sagen, so. Auch wenn man jetzt argumentiert, ich habe ja nur was ganz Kleines benutzt. Ja, jeder Autor findet es kacke, wenn von seinem 500-Seiten-Buch tolle Absätze aus dem Klimax genommen werden und einfach eins zu eins rüberkopiert werden. Klar ist der Rest des Buches anders. Aber dieser Absatz, wo ich halt quasi, ne, meinen Hirnschmalz benutzt habe und dran gefeilt habe, und das ist ja bei Bildern auch so, ich feile ja dran, auch wenn ich Laie bin und übe und versuche das schön zu machen, dass es mir passt, dass dann dieses Herzblut also genommen wird. Rechtlich kommt es noch dazu, ne? Haben wir ja vorhin schon gesagt, und dann einfach wo eingebaut wird. Das ist ja, also genau das finde ich halt zusätzlich noch moralisch, wie diese KIs gemacht wurden von den Erschaffern, finde ich halt ein bisschen traurig, dass da überhaupt gar kein Gewissen zu sein scheint, weil es ja nicht nur einmal getan wurde, sondern millionenfach und auch noch mit Absicht. Es ist ja nicht aus Versehen passiert. Ne, auch wenn Dummheit vor Strafe nicht schützt, sondern es wird ja absichtlich gemacht.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei es ja rein rechtlich gesehen der Status jetzt so ist, dass es legal ist. Also es gibt zumindest vom Gesetzgeber jetzt nichts, was es irgendwie momentan illegal machen würde. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, die ganze Diskussion. Also vor allem, wie du ja schon sagst, der Konflikt liegt ja einfach darin, dass die Bilder ohne das Einverständnis der Urheber in diese KI quasi eingespeist wurden. Was mir noch so gekommen ist, ist, dass es halt die Google-Bildersuche im Prinzip ja auch nicht so viel anders macht. Sie listet ja auch sämtliche Bilder in ihrer Datenbank auf, ohne dass dafür irgendwelche Genehmigungen der Urheber eingeholt wurden. Und ich weiß, dass es damals auch diese Diskussion gab. Es wurde dann aber letztlich entschieden, dass es rechtlich legal ist, dass die Bilder eben auf diesen Google-Servern gespeichert werden.
Genau, solange sie sozusagen nicht kommerziell benutzt werden. Also ich darf ja zum Beispiel ein Cover nicht einfach ein Bild googeln und es in mein Cover einbauen. Solange ich das nur google, passiert ja nichts. Und das ist aber, wie gesagt, da. Also die Endprodukte, darauf gibt es ja auch die Diskussionen von KIs. Rechtlich, also, da ich kreativ bin, ich muss mich öfter damit auseinandersetzen, du bist rechtlich aber in einem Plagiat, wenn du 30% des Originals verwurstet hast. Das heißt, wenn du mehr als wenn du 31% nah an deiner Inspiration bist, dann bist du rechtlich ein Plagiat, ein Dieb sozusagen und kannst belangt werden. Und das treibt in unserer Gesellschaft ganz lustige Stilblüten, zum Beispiel bei Kleidung. Also das ist halt auch Leute, die in der Modeindustrie arbeiten, hoch dotiert in großen Modefirmen, die man auch so kennt. Und es ist halt so, dass die schicken halt ihre Praktikanten los und ihre Angestellten schicken die in Modehäuser, gucken, lassen sich die Kleidung angucken und abfotografieren heimlich. Das passiert ständig überall und dann wird das nachgemacht. Das machen auch die großen, teuren Marken so. Aber die ändern die Knöpfe und die Taschen. Und damit sind sie mehr als drei, sind sie halt entfernt. Ausreichend entfernt. Und dann ist halt so, also jetzt würden halt wir leicht sagen, das ist aber Inspiration, aber eigentlich bin ich ja da hingegangen, habe das wirklich nachgemacht und habe halt nur gerade so viel geändert, sodass ich halt nicht belangt werden kann. Und es passiert halt ständig die ganze Zeit. Dadurch kommen halt auch die in den billigen Modehäusern die Kleidung, die so aussieht, so ein bisschen wie Gucci oder sowas, ne, weil das halt die ganze Zeit passiert. Genau, und dadurch sind halt natürlich die Produkte von den KIs rechtlich, was das anbelangt, safe, weil natürlich viel, viel mehr benutzt andere von anderen. Also es wird halt von so vielen Sachen zusammengesetzt, dass du auf jeden Fall diese 30% nicht erreichst. Also das Endprodukt selber ist rechtlich safe und es wird halt immer noch mit Klagen weltweit geprüft, inwiefern das Werkzeug denn rechtlich ist, wie gesagt, wegen der Urheberschaft. Aber das Endprodukt selber ist natürlich rechtlich okay.
Ja, das ist alles nicht so einfach, so nicht so schwarz und weiß, wie man es vielleicht gerne hätte. Ich glaube, das kennt man ja auch von sich selber, wie man auch für seine eigenen Werke Ideen findet und sucht. Im Prinzip ist es ja schon so, dass alles, was man auch selber erschafft, in gewisser Weise so ein Remix ist aus vorherigen Ideen, was alles irgendwie schon mal da war.
Ja.
Und man wirft es halt nur durch seinen ganz eigenen individuellen Filter quasi in einen Mixer zusammen und erschafft dann daraus was Neues. Aber man erfindet ja auch selber das Rad nicht neu. Und so ein bisschen habe ich das auch immer bei den KIs eigentlich gesehen, dass sie quasi auch einen Remix machen aus dem, was schon da war. Aber natürlich, wie sie das machen mit den Werkzeugen, das sehe ich jetzt, nachdem du es erklärt hast, natürlich auch ein bisschen kritischer.
Genau, also dieser Remix natürlich, ne, das ist halt so wie sagen wir es mal so, nicht so wie kreative Branche läuft, sondern so wie Produktkreativität kreative Branche läuft. Ne, also wenn ich ein Künstler bin, der rein kreativ ist und sich auch diesen Input entzieht, das versuche ich zum Beispiel beim Schreiben, damit ich halt wirklich ganz in meinem Kopf bin sozusagen, auch wenn man natürlich von seinem Leben geprägt ist, dann könnte man sagen, okay, da versucht man mehr was Eigenes zu machen. Aber wenn ich in ein Produkt gehe, was sich verkaufen soll, was unterhalten soll, Verpackungsdesign, Plakate, Bücher, Werbetexte, dann geht es ja zwar um einen freshen Input, aber es geht ja nicht darum, was völlig krass anderes, Neues zu entwickeln, sondern ein Produkt zu erschaffen, was unterhält, was sich verkauft. Und dann geht es auch nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern das, was Leute mögen, neu zusammenzusetzen und oder vielleicht, was man nicht mag, so zu verändern, dass man es dann mag, so ne, hier Antihelden und so. Genau, also das deshalb bringt ja sozusagen diese Produktkreativbranche auch mit sich, in der ich auch arbeite. Genau.
Ja, mir ist auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch die ganze Zeit lustigerweise, weil es ja auch viel eben um Diebstahl und Klauen geht, das Buch eingefallen, Steal Like an Artist. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Nee,
erzähl mal.
Das ist von Cleon Austin und er sagt halt auf die Frage, woher nimmst du deine Inspiration, würde die ehrliche Antwort von jedem Künstler lauten, ich klaue. Weil er eben auch sagt, dass man quasi schon in einer Höhle leben müsste und noch nie mit irgendjemandem Kontakt gehabt haben müsste, keinen Film, kein Buch, nichts gelesen haben müsste, um wirklich behaupten zu können, dass man ein Werk aus sich selbst erschaffen hat, also wirklich etwas ganz Neues. Und dass im Prinzip das nur so ist, dass man sich immer anschaut, was gefällt einem und dann quasi daraus diese Ideen von anderen Leuten, quasi das, was einem gefällt, in Anführungszeichen klaut, um daraus dann eben etwas komplett Neues zu erschaffen. Also dass man quasi Kunst konsumiert, um daraus dann einen ganz neuen individuellen Mix zu erstellen.
Ist schwierig zu generalisieren. Nimm zum Beispiel abstrakte Kunst. Wird es schon schwierig. Ne? Es gibt ja ganz viele Kunstströmungen, Dadaismus und sowas, was sich halt gerade eben von dem das Rad nicht neu erfinden entfernt. Worüber er spricht, wie gesagt, ist meiner Meinung nach die verkaufbare Kunst. Also was auch mengentauglich ist. Ne? Natürlich abstrakte Kunst, daher kostet auch so ein Bild irgendwie Milliarden und das hängt sich halt dann eine Person an die Wand, die es halt dann cool findet. Aber es ist ja nichts, was für die Masse bezahlbar oder aufnahmbar ist. Also ich habe mal den Ausspruch gehört von einer Verlegerin, ein Buchbestseller ist nicht ein Bestseller, weil das so besonders innovativ und toll und neu ist und es besonders gut geschrieben ist, sondern es ist ein Bestseller, weil es besonders durchschnittlich ist, weil es besonders viele Menschen abholt, besonders wenige Menschen abstößt und besonders viele Geschmäcker gleichzeitig bedient. Und damit ist das quasi kein super geiles Buch, sondern einfach ein sehr durchschnittliches Buch, was von vielen konsumiert werden kann. Und da ist natürlich, stimmt's natürlich total, was er sagt. Ich nehme vom Zeitgeist, was gefällt, lass mich davon inspirieren und setze es neu zusammen, um diese ganzen Elemente, möglichst viele, die da zusammenpassen. Genau. Und ich denke, die Künste, die sehr weit von sowas entfernt sind, natürlich hat man seine Prägung und sein Leben, was einem mitnimmt. Und man sieht ja auch bei historischen Künstlern, Verstorbenen, dass wenn sich ihr Leben ändert, dass sich die Kunst ändert. Aber ich glaube, dieser Punkt von A und B auf eine ganz spezielle Weise, die zu verbinden, also die Art, die Verbindung, die man schafft, anstatt es nur zusammenzulegen, macht dann noch einen zusätzlichen kreativen Input aus, weil, also wie ich diese beiden Ideen miteinander verwebe, da kann man ja tausend Sachen sich einfallen lassen, sozusagen.
Ja, wobei genau. Ich glaube, dass man dafür auch erstmal die Regeln verstehen muss, also dass man quasi auch erstmal durchschnittliche Kunst erschafft. Da gibt es auch zum Beispiel von Picasso lustigerweise ein Zitat, wo er auch sagt, learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Und er hat ja auch damit angefangen, dass er von alten Künstlern ganz realistische Bilder gezeichnet hat und die wurden ja eigentlich im Laufe seines Lebens dann immer abstrakter, also quasi dieser bewusste Bruch mit den Regeln. Von daher genau. Glaube ich schon, dass man eigentlich jeder erstmal so anfängt, dass man was Durchschnittliches dem Zeitgeist entsprechendes macht und dann kann man eben schauen, wenn man irgendwie besonders edgy ist oder besonders kreativ, dass man dann so das genau. Bewusste Licht.
Ja, da fängt dann, denke ich, genau, hast du recht. Ich finde, da fängt dann die Kunst an, wenn man sozusagen das Know-how und das alles beherrscht und dann bewusst mit Absicht in Anführungsstrichen Fehler macht. Um das aufzubrechen, um ganz neue Sachen und dann kommen manchmal neue Verbindungen, die tatsächlich vielleicht noch nicht gab, weil man halt bisher sich noch niemand getraut hat oder im Kopf noch nicht aus diesem Regeln mal rausgebrochen ist. Ne, auch Innovationen von Wissenschaft und Technik sind ja passiert, weil Leute gegen die Konventionen gebrochen haben. Ne? Erde ist rund statt flach und solche Sachen, dass man halt gewagt hat, aus diesen Regeln auszubrechen und dann halt einfach mal andere Lösungen so rumzuspielen und dann zu gucken, ob ich sie beweisen kann. Bei Wissenschaft, bei Kunst muss ich es nicht beweisen. Genau. Ja, stimmt, hast du recht. Gute
Idee. Ja, um jetzt wieder so ein bisschen den Kreis zurück zu den KIs zu schaffen. Also du hast dich quasi ganz bewusst jetzt entschieden, für deine Arbeiten keine KIs zu nutzen oder gibt es KIs, die du nutzt?
Also die Sache, das kam, bin ja als erstes damals auf Midjourney gestoßen und mein Partner macht Magazine und ich bin ja quasi Macher Cover und Buchsatz und sowas und ich dachte erst so, boah, das geil. Ne? Also wie wahrscheinlich jeder, als es gesehen hat, so, ist das nicht super, wie cool, ich muss nicht mehr Shutterstock und Adobe Stock durchwühlen nach Fotos, sondern ich kann sagen, ich will das und das und dann kann ich das Stockfoto nehmen und also ich bin nie da oder ausgegangen, dass so eine KI mir ein fertiges Cover macht. Das passiert leider auch und es sind 1000 Fehler drauf, weil die KI natürlich auch Fehler macht und die Perspektive ist eine Großkatastrophe. Manchmal, das sieht der Laie nicht so, aber dadurch, dass ich ja quasi die alten Sachen gelernt habe, sehe es halt. Aber das war gar nicht meine Intention. Ich dachte mir so, geil, ich kann meine Stockfotos nehmen, machen selber und muss nicht ewig rum recherchieren. So. Und hab dann erstmal rumprobiert, bin natürlich auch schnell an diese Perspektivengrenzen gestoßen und dass diese Bilder mit den Unschärfen und Schärfen leider nicht besonders verwendbar sind, was Freistellen, neu kombinieren betrifft und auch den ihre, ne, ich will einfach einen anderen Winkel und das kommt ewig nicht und so weiter und so weiter. Das ist halt jetzt nicht besonders ideal, aber das würde die Zeit wahrscheinlich und die Reife der KI dann irgendwann schaffen. wird ja weiterentwickelt. Aber ich bin halt dann ziemlich schnell durch meine Künstlerbubble eben genau auf dieses Problem gestoßen. Und da ich selber schon bestohlen wurde, mehrfach mit meinen Foto-Artworks, die Amerikaner waren sie ganz geil und haben sie halt dann für Produkte oder eigene Portfolios benutzt, weiß ich halt, wie sich das anfühlt, wenn was, wo man sein Herzblut reingesteckt hat, sozusagen einfach ungefragt verwurstet wird. Und jetzt wurden auch zum Beispiel, meine E-Books wurden jetzt ganz oft geklaut, in einem Ausmaß, was, also ich habe mehr finanziellen Schaden durch E-Book-Klau erfahren als Autor, als ich jemals in meiner gesamten Autorentätigkeit verdient habe.
Oh, okay, das ist natürlich richtig blöd, ja.
In ein Viertel der Zeit. Und wenn man das selber nicht erlebt hat oder viele wissen es, dass man, wenn man Schaffender ist, dass man halt auch beklaut wird und man kriegt es halt nicht mit und dann ist es schnell aus dem Kopf sozusagen, weil man es nicht jeden Tag bekommt. Aber wenn man mit dem Gesicht da drauf geknallt wird sozusagen und wie immens das ist, also ich denke ja dann noch nicht mal daran, wie viel Geld ich da, wie viel Urlaube sind mir flöten gegangen, sondern wie viel neue Kunst hätte ich mit dem Geld, was da mir genommen wurde, erschaffen können. Weil letztendlich steckt man ja Zeit in seine kreative Arbeit und die Zeit ist halt Geld. Wenn ich kreativ arbeite, was ich nicht verkaufe, sondern einfach, weil ich kreativ bin, kann ich meine Miete nicht bezahlen. Also muss ich auch Dinge tun, um meine Miete zu bezahlen. Und je mehr mir Geld entzogen wird, desto mehr Zeit muss ich der Kreativität abziehen. Desto mehr muss ich tun, um zu funktionieren in unserem System. Und ist einfach ein schreckliches Gefühl. Ein Freund meinte dann, freu dich doch, du bist so beliebt, dass du geklaut wirst. Ich so, sorry, nö, so fühlt sich das halt überhaupt nicht an. Das kann auch nur jemand sagen, dem es quasi noch nicht so ins Gesicht gehauen wurde. Und so cool ich einfach das Konzept der KI eigentlich finde, und dass mir auch tatsächlich, wenn es dann ausgereift wäre, die Arbeit als Designer erleichtern würde und wahrscheinlich auch als Autor, wenn man mit der KI ein bisschen schon vorm Lektorat ein bisschen seinen Text optimieren kann, wobei es da auch Probleme gibt, können wir dann vielleicht noch drüber sprechen, was das anbelangt. Benutze ich das einfach nicht. So, und wenn ich selber nicht betroffen wäre, es ist schwierig zu sagen, dann wäre ich ja ein anderer Mensch sozusagen. Aber würde ich ja trotzdem in der kreativen Branche arbeiten und weiß ja die Gesetzeslage.
Ja. Ja, da bin ich, wie gesagt, auch mal sehr gespannt, was sich da in Hinsicht von den Gesetzeslage noch mit KIs sich ergeben wird. Auf alle Fälle glaube ich aber, dass es ein Prozess ist, der nicht mehr aufzuhalten ist und dass man sich eher deswegen Gedanken machen sollte, wie man jetzt damit umgeht, wie man vielleicht auch KIs verantwortungsvoll nutzen kann und mag, weil ich, wie gesagt, glaube, dass es nichts bringt, jetzt davor die Augen zu verschließen, und weil das wird nicht mehr weggehen.
Nein, also das sagt auch die Kunstcommunity, sagt auch so, du kannst es nicht verhindern. Man muss halt versuchen, diesen Diebstahl zu verhindern. Ganz viele Künstler haben ihre Portfolios auf diesen Seiten downgenommen und tatsächlich gab es dann Aufschrei durch diese KI-Communities, wo gefragt wurde, wo denn die Bilder noch zu finden sind von diesem oder jenem Künstler, weil sie ihn noch nicht reinspielen konnten. Ja, sehr öffentlich. Also da wird immer noch, trotz dieser Diskussion, wird immer noch das gemacht. Aber diese Künstler sagen auch, dass das halt einfach so sein wird, selbst wenn es dann KIs gibt, wo das quasi legitim gemacht wird. Und das ist einfach eine gesellschaftliche Wandlung in Betracht von kreativer Arbeit gibt. Also die ist, man muss halt dazu sagen, dass Kreativität schon sehr schlecht in unserer Gesellschaft bewertet wird. Das fängt an mit Eltern, die sagen, lern doch mal was Richtiges. hat mein Opa und meine Eltern auch das gesagt, bevor ich damit dann meine Rechnung bezahlen konnte. Und dann kommt auch da an, dass es auch super schlecht bezahlt ist. Also man
das
steckt
ist
halt
leider wahr, ja.
Man steckt halt als Künstler, als Autor oder grafischer oder auch Tonmusiker, man steckt so viel mehr rein, als man am Ende rausbringt. Also Kunst wird schon in unserer Gesellschaft sehr schlecht gewertschätzt. Und dabei ist es die Kunst, die uns zum Beispiel durch die 2 Jahre Corona-Krise mit Lockdowns gebracht hat. Aber was haben wir alle gemacht, dass wir zu Hause saßen und nicht raus konnten? Wir waren im Internet, wir haben Bilder geguckt, wir haben Filme geguckt, wir haben Musik gehört, wir haben gelesen. Diese Kunst hat uns seelisch über diese ganze Zeit gebracht. Und trotzdem sind wir nicht gewillt, dafür ausreichend Geld zu bezahlen. Also es wird rummokiert. Jetzt wie ein Beispiel mein E-Book-Klau. Ich habe mich durch diese Foren dann gewöhnt, wo diese E-Books geklaut wurden. Da steht halt drin, dass wo sich halt echauffiert darüber, dass E-Books so teuer wären. Wir reden hier von einem Betrag zwischen 1,99 und 5,99. So im Schnitt. Bei Self-Publishern, Kleinverlagen, Großverlage machen sie mit Absicht teuer, damit sich's rechnet noch irgendwie, wenn trotz Klau. Und der Kaffee to go kostet meistens mehr. Und der ist in 10 Minuten getrunken und das Buch unterhält mich Stunden. Also da sieht man schon, wie in unserer Gesellschaft der Wert von Kunst geschichtet ist. Eine KI wird nach meiner Ansicht leider weiter dieses Gefälle noch verschieben. Aber jetzt erstmal du, was du dazu sagen wolltest.
Ja, ich wollte nämlich auch sagen, mit der Wertschätzung, das finde ich, ist auch so ein Herzensthema eigentlich von mir, weil ich sage auch, man kann zwar ohne Kunst leben, aber Kunst ist das, was das Leben erst lebenswert macht. Und das hast du jetzt auch gerade ja mit Corona gesagt, wie viel da gerade Medien konsumiert wurden. Und das ist auch wieder so ein bisschen mit dieser mangelnden Wertschätzung so. Also ich meine, jeder von uns weiß ja, dass Künstler mit Streaming überhaupt nichts verdienen. Also das, was man da bekommt für eine Million Downloads, ist ja eigentlich ein Witz. Und trotzdem nutzt jeder von uns Streaming-Dienste. Und ein bisschen sehe ich das eigentlich auch bei KIs, weil sie sind halt billig und die meisten Menschen werden einfach das machen, was sie am wenigsten Geld kostet und wo sie trotzdem gute Ergebnisse mit erzielen.
Das ist halt, das finde ich halt so absurd, dass die Künstlergemeinde sich jetzt mit selbst sogar die Schaufel in die Hand nimmt und sich das Wasser abgräbt. Weil die KIs, das ist wieder dieses Gefälle in unserem System, wo ich ein Grundproblem von vielen Problemen sehe, nämlich, dass von unten nach oben geschichtet wird. Das heißt, weil die Leute wenig in Anführungsstrichen Geld zur Verfügung haben, suchen sie nach billigen Produkten. Und die Leute quasi, die was verkaufen müssen, müssen ja aber auch Geld verdienen. Das heißt, sie müssen es billig anbieten und müssen quasi Möglichkeiten finden, ihre Gewinnspanne zu erhöhen, damit sie ihr Produkt noch billiger anbieten können. So, und als Autor, der sozusagen dem Self-Publisher, der alle finanziellen Kosten selber trägt, als Privatmensch, bin ich dann gezwungen sozusagen, dass mein E-Book billiger wird oder den Preis hält oder meine Gewinnspanne bei diesen lächerlichen Prozenten, die diese Dienste einem liefern und auch die Shops, irgendwie zu vergrößern. Das heißt, ich greife sozusagen zu KIs, um das Lektorat abzukürzen oder die Covergestaltung nicht bezahlen zu müssen, sondern nur mein Mini-Abo zu bezahlen und dann einfach nur Text drauf zu hauen, um da die Kosten ganz schmal zu halten. Und damit ja aber quasi anderen auch noch mehr das Wasser abzugraben. Und so sehr jetzt quasi die Text-KIs noch nicht ausreichend sind, um einen Autoren zu ersetzen, aber schon auf dem Weg dahin sind, so sind die Bild- und Lektorats-KIs schon sehr weit mit vorne darauf, um da die Leute sozusagen, die Kreativen, so ein bisschen abzukillen. Und das finde ich halt dann so traurig, dass anstatt jetzt endlich mal ein Umdenken passiert, dass der Leser, es gibt ja genug Leser, die das wertschätzen, ne? Ich will jetzt gar nicht generalisieren, aber es ist ja trotzdem ein Hauptproblem, dass die vielen Leser sagen, ich will das Geld nicht so viel Geld für Bücher und für Kunst und für Bilder ausgeben, dass nicht da eine Wertschätzung passiert. Ne? Da kann ich halt einfach keine 300 Bücher auf meinem Sub haben, sondern halt nur 100. Und kann halt nicht Bücher wie Wegwerfware behandeln. Ich kaufe blind und wenn es noch 30 Seiten mir nicht gefällt, dann egal. Und ich muss halt länger überlegen, ob ich das kaufe oder nicht. Anstatt dass da quasi eine Wertschätzung mehr passiert, dass ich mehr Geld in die Hand nehme dafür, wird der Künstlerschaffende dazu gezwungen, immer billiger und schneller zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen Phänomen, finde ich, unseren letztes Jahrhunderts, ne, durch den Turbokapitalismus. Das ist ja auch bei Kleidung so, bei Nahrungsmitteln so, bei jeglichen Dienstleistungen, Möbeln so, dass dieser Turbo immer mehr gemacht wird und habe erst letztens erfahren, dass sogar unsere Lebensmitteldiscounter vor dem absoluten Bankrott stehen, weil diese Maschinerie, selbst diese Riesenkonzerne, wo es um Nahrungsmittel geht, um unsere Grundversorgung, kurz vor dem Kollaps sind finanziell. Durch dieses immer weiter runterdrücken.
Ja klar, da wird ja subventioniert, was das Zeug hält.
Das kann ja nicht sein. Also ne, es kann ja nicht sein, dass ich Lebensmittelpreise, die jetzt schon super teuer sind und die sind schon gedrückt, subventionieren muss, damit sich der Autonomalverbrauch am reichen Westen, das muss man noch dazu sagen, damit wir uns die Nahrungsmittel noch leisten können. Da, das ist, denke ich, in jedem System und diese, und die KIs, denke ich, verschärfen das noch, weil sie halt einfach Dinge noch billiger machen und den Leuten noch weniger gewillt sind auszugeben, weil ich natürlich, es passierte mit Photoshop und den guten Handys, das habe ich als Fotograf gemerkt. Weil man hat jeder ein gutes Handy gehabt, da sind super gute Camps und die sind wirklich gut. Ich schwöre, also es ist echt krass, was die mittlerweile können. Da stehe ich mit meiner Spiegelreflex da, da muss ich im Photoshop hart arbeiten, um so einen Ausgleich zu machen, was die Handys mittlerweile automatisch können. Es sind auch KIs drin.
Das stimmt, bei meinem Handy, das macht zum Teil auch schärfere Fotos als meine Spiegelreflex.
Ich würde ja in unserem Japan-Urlaub, ich habe nach einem Tag meine schwere Spiegelreflex beiseite gelegt und noch das Handy von meinem Schatz genommen, weil das hat einfach viel bessere Bilder in einfacher, leichterer Zeit gemacht hat. Ja. Und die reichen ja für die Masse. Also für, wenn ich jetzt hohe Kunst machen will, dann vielleicht nicht. Aber wenn ich Produktbilder machen will oder ne, die ganzen Videos und sowas, das ist, kann mittlerweile das Handy super. Ne? Und dadurch ist aber ganz stark, also ich mache keine Fotos mehr, weil innerhalb von 2 Jahren der Markt zusammengebrochen ist für mich. Weil die Leute sagen, können wir mein Handy auch mal. Also ja, die sind nicht ganz so perfekt wie deine, weil ich nicht so viel von Perspektive verstehe. Aber für mich reicht's doch. Für die Hochzeit reicht's doch. Für Event XY reicht's doch, für den Werbeflyer reicht's doch. Ja? Und da ist quasi schon, ist ja schon ein Downgrade passiert. Und Seiten des Konsumenten. Und wenn die KI, die viele kennen die KI noch nicht so, aber es ist auf dem Vormarsch von einem Konsumenten her. Und wenn irgendwann im Konsumentengeist angekommen ist, dass doch der Autor oder der Grafiker vom Cover, dass da 75% KI sind, der kann ja doch nie so viel Geld dafür verlangen. Das senkt halt wieder den Preis, ne, wo sie bereit sind, für auszugeben. Und dann bin ich als Autor und Künstler im Zugzwang, noch etwas Billigeres als die KI zu finden.
Ja, ich habe tatsächlich auch mir sehr viel Gedanken gemacht über diese Frage, ob durch eine KI bereits sich die Art verändert, wie Kunst geschaffen und von der Gesellschaft wahrgenommen wird, wenn man quasi mit einem Klick erzeugen kann, wofür man vielleicht früher monatelang arbeiten musste. Also ob dadurch eben dieser wahrgenommene Wert auch sinkt.
Ja, und jetzt kommt dann noch dazu, durch die Erschaffung, dass wir eigentlich sozusagen ein, ich habe es gegenüber Volmira, mit der ich ja vorher geschwatzt habe, Internetkolonialismus genannt, in dem einfach da Dinge genommen wurden, Leute ausgebeutet wurden, um etwas Billiges zu erschaffen, damit andere, die nicht betroffen sind, davon Nutzen nießen können. Na, das ist wie wenn ich von Afrika Rohstoffe ausbeute. Ja, ich baue was anderes draus. Und ja, ich habe den quasi abartig wenig vom Wert gegeben dafür. Aber uns geht's halt gut und ich krieg's ja nicht mit. Ja? Mhm. Und so passiert es quasi auch bei der ganzen illegalen Bau-KI-Geschichte. Ja? Also wäre das alles bezahlt worden.
Mich würde jetzt nur noch mal ganz explizit so deine Meinung auch interessieren, weil du ja gerade selber mit Sci-Fi in dieser Bubble auch bist und Cover machst. Ob man da nicht sagen könnte, gerade dafür wären KIs eigentlich schon ziemlich toll, weil was man so an Stockfotos sieht, da gibt es ja logischerweise nicht wirklich was an Sci-Fi. Das muss ja alles irgendwie erstmal ausgedacht oder erfunden werden. Da ist ja nicht schon was Reales vorhanden. Und ob man da nicht sagen könnte, ja, da wäre eine KI eigentlich schon ziemlich cool, um was noch nie Dagewesenes zu erschaffen für ein Sci-Fi-Cover.
Also sie kann das ja nicht. Eine KI, habe ich dir am Anfang erklärt, kann ja nicht kreativ sein. Sie kann nur was nehmen, was zusammengesetzt ist. Und das, was sie nimmt, sind ja menschliche Werke, die sie zusammensetzt. Also also was nie da gewesen ist, wird's halt nicht, sozusagen. Ne? Das steht dem schon sozusagen im Weg. Aber was, wo ich noch nicht dran gedacht habe oder wo vielleicht ganz viel noch nicht dran gedacht haben. Und die Problematik ist halt, will ich denn die ganze, also ich habe halt an mich den Anspruch, das sieht jeder anders, dass ich halt nicht einfach, also dass ich halt einfach was nehme, was mir da hingeworfen wird und zusammenbaue sozusagen. Also ich, dass mir jetzt sozusagen eine neue innovative Idee von der KI zusammengeschustert wird, die ich dann verarbeite, ist mir persönlich als Schriftsteller zu wenig. Weil ich dann, also weil das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht meine Vision, die ich da umgesetzt habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich ein Autor in einem Publikumsverlag bin, und das jetzt jemandem zu unterstellen, aber ich muss ein gewisses Kontingent bringen, weil ich ja davon lebe und so und einen gewissen Output haben, dass es dann schon, denke ich, eine Möglichkeit wäre, sozusagen, okay, ich brauche jetzt eine Lösung für mein Sci-Fi-Problem XY und ich lasse es mir von der KI generieren, statt das selber langwierig mir zu überlegen. Ja, es ist aber nur mein Anspruch sozusagen und ich will halt auch nicht, dass diesen Effekt haben beim Leser, dass der Leser dann sagt, das heißt, also klar kann das nicht wissen, aber ne, wenn er dann sagt, hast du doch KI, hast du ja was die KI benutzt, kann ich halt sagen, nee, habe ich halt nicht und das auch ehrlich sagen, sondern ich habe halt selber versucht, eine Lösung für Sci-Fi-Problem XY heraus zu generieren. Und es ist auch nicht immer logisch, was also KIs machen. Ich habe jetzt gestern hat ein Autor für Recherchezwecke hier den ChatGPT benutzt. Und da kam halt, also es war sehr wohl formuliert, aber es war großartiger Blödsinn. Es hat halt, hat nichts, das hat halt überhaupt nicht geklappt. Und dann haben wir nochmal nach sich selbst gesucht. Und da hat sich die KI jemanden ausgedacht. Anstatt quasi die Recherche zu betreiben und wirklich ihn zu benennen, sozusagen, also er ist Doktor für ein Wissenschaftsgebiet gewesen. Das heißt, diese KI-Recherche, was sowas anbelangt, kann man halt leider überhaupt nicht für voll nehmen, noch nicht. Wer weiß,
Ja.
was die nächsten Jahre bringen.
Ja, gut, aber das mit der Recherche ist ja auch so, wie ChatGPT zum Beispiel funktioniert. Die nehmen ja nur das, was schon im Internet vorhanden ist. Da haben wir ja gerade wieder das, was wir am Anfang auch schon meinten, dass sie nicht selber wirklich denkt. Sie hat ja kein Bewusstsein. Das, was sie dir als Antwort also liefert, ist ja quasi diese allgemeine Meinung, die im Internet kursiert. Und gerade bei wissenschaftlichen Themen oder sehr komplexen Themen stehen halt auch viele falsche Sachen im Internet. Und deswegen sind die Antworten immer mit Vorsicht zu genießen.
Aber darum geht's ja. Also wenn ich
Ja.
eine Recherche für ein Buch betreibe, ne, ich will ein historisches Mittelalterbuch schreiben oder Science Fiction, ne, ich brauche einen technischen Zusammenhang, ich brauche eine Lösung für was es noch nicht gibt. Und dann quasi denkt sich, also da kann im Beispiel kam halt schon raus, dass sich die KI dann Sachen zusammenreimt, die eigentlich in der Realität tatsächlich schon da sind und die, also ne, dass quasi der Zusammenhang grundsätzlich schon dann quasi Quatsch ist, obwohl quasi die Sachen schon gelöst sind, sozusagen. Also für Recherchezwecken, das Internet zu crawlen, gerade im Sinne, es gibt ja auch einen Haufen Pseudotheorien und hast du nicht gesehen. Also die KI kann einfach nicht rausfinden, was jetzt davon physikalisch korrekt ist, in dem jetzigen Stand, wie sie ist. Also für Recherchezwecken, und dafür würde ich sie ja benutzen wollen, sozusagen, ne? Erzähl mir was über das Leben im
Kommt
Mittelalter.
drauf an.
Ja, natürlich, kommt drauf an. Für Recherchezwecken finde ich es schwierig. Bei lektorischen Zwecken, was Rechtschreibung und Grammatik anbelangt, finde ich das sehr cool. Weil wir alle können Deutsch sprechen, wir sind aber nicht mächtig, sie zu schreiben. Das lerne ich immer wieder, wenn ich mein Buch das erste Mal von der Lektorin zurückbekomme, alles rot. Jetzt, nach 7 Büchern müsste ich doch endlich mal die deutsche Sprache beherrschen, vergiss es. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und da ist natürlich eine KI ziemlich cool im ersten Lauf, gerade wenn man sich vielleicht beim Verlag bewirbt oder so, weil man halt einfach so die groben Schnitzer schon ja, bearbeiten kann. Wirft allerdings auch das Problem auf, dass es natürlich dann sehr generisch wirkt, weil die KI natürlich die beste Lösung aus den eingespeisten Sachen anbietet und die natürlich jedem anbietet. Und dass der eigene Autorenduktus darunter leiden könnte, wenn ich zu exzessiv davon Gebrauch mache. Wir hatten nämlich jetzt zum Beispiel, habe ich eine Autorin kennengelernt, die hatte das gemacht. Und dann kam das Lektorat, das menschliche Lektorat, und sie hatte ihre Anmerkung, was sie ändern soll. So weit, so gut. Und sie hat die Umsetzung nicht verstanden. Weil ja vorher die KI ihr das abgenommen hat, alles.
Ah, okay.
Und ja, also anstatt quasi vorher sich mit eine Show don't tell, sagt man ja immer bei Büchern auseinanderzusetzen, hat sie die KI ersetzen lassen, verbessern, optimieren lassen. Und als dann Anmerkung kam, da muss noch ein bisschen feilen, da muss noch ein bisschen feilen, dann war sie da verloren. Weil ja quasi, ne, und das ist halt so ein bisschen, da muss man halt dann bei dem eigenen Einsatz als Kreativschaffender muss man halt einfach gucken, wie weit man geht.
Also wofür ich es bisher genutzt habe, ChatGPT, ist zum Brainstorming und Plotten
Ah
tatsächlich,
ja.
weil es ist ganz spannend, weil die KI einem schon manchmal ein paar Vorschläge oder Ideen in den Raum wirft, auf die man jetzt selber vielleicht nicht kommen würde. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, findet man das jetzt eine coole Wendung, baue ich das ein oder eben nicht. Aber gerade für solche Sachen, finde ich, kann man es wirklich mal ausprobieren.
Und wie fühlst du dich damit, dass du, wenn du quasi so einen Plot-Twist, der dir nicht eingefallen ist, der sondern jemand anderem eingefallen ist, wenn du den in dein Buch schreibst, wie fühlst du dich dann mit deinem Endprodukt?
Ich sehe das ein bisschen so, wie wenn ich auch mit Autorenfreunden Ideen rumspiele und die mir sagen würden, ja, mach doch jetzt mal, das wäre doch auch eine coole Wendung oder probier doch mal das aus. Und ich dann einfach sage, ja, das ist cool. Oder es resoniert halt nicht mit mir, dann mache ich das natürlich auch nicht. Und ein bisschen so hatte ich das jetzt eigentlich auch mit der KI gesehen. Also das ist natürlich immer noch meine individuelle dann Entscheidung und
Ja.
ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also alle Ideen finde ich natürlich nicht gut, aber manchmal ist dann doch was dabei. Also wie gesagt, das hatte ich auch schon im Gespräch mit Freunden, wo ich mir denke, ja, das ist eine gute Idee. Warum eigentlich nicht?
Es ist immer, ich finde es immer spannend, wie andere Autoren arbeiten. Ich würde nämlich zum Beispiel niemals einen Autoren fragen oder Freunde fragen, dass ich da Plotprobleme habe und mir Lösungen einholen. Nie. Ich sperre mich, rede immer mit niemandem drüber und sperre mich immer total dagegen, weil ich halt selber irgendeine Lösung finden will, sozusagen. Total
Ja,
spannend.
liegt wahrscheinlich daran, weil ich habe auch schon mit einer Freundin zusammen ein Buch geschrieben und seitdem bin ich da sowieso ein bisschen offener für so
Ja,
solche
cool.
Ideen und wir zusammen was entwickeln, genau.
Ja, ich finde das, also ich finde es immer cool, wie jeder andere plotten ja zum Beispiel gar nicht. Da denke ich immer jedes Mal so, oh mein Gott, wie kannst du es schaffen, einfach dich hinzusetzen und du schreibst halt einfach dieses Buch durch. Ohne Plot, ohne nichts, ohne Schreibblockade. Ich denke mir so, ich wünschte, ich könnte das.
Habe ich tatsächlich bei meinen ersten Büchern, das war ich. Also
So, what?
ich habe mir das Plotten über die Jahre eher antrainiert, weil ich gemerkt habe, es hat auch Vorteile, weil man sich dann nicht in irgendeine Sackgasse
Ja,
reinschreibt. Aber meine
ja.
allerersten Bücher, die sind alle so entstanden als Discovery Writer.
Ja, genau. Nee, ich plotte seit Anfang an eben, damit ich halt weiß, wie ich von A nach B komme, sozusagen. Deswegen, genau, also so einfach losschreiben und da dann nicht eine Sackgasse oder Längen entstehen zu lassen oder sowas. Also manche können das ja wirklich schon, also dass sie sich nicht in eine Sackgasse schreiben oder sich dann irgendwie wieder rausholen können. Mehr mal weniger gut. Also zum Beispiel gibt es sogar tatsächlich in Herr der Ringe Momente, wo man merkt, dass er sich in eine Sackgasse geschrieben hat und jetzt den overpowered Button drücken musste, um sich die Protagonisten aus der schrecklich verfahrenen Situation wieder rauszukriegen. Genau, aber manche können das ja so. Ich habe da mal auf der Messe eine Self-Publishing kennt, die konnte das. Und ich denke mir so, wow. Spannend, wie andere das machen. Ja, stimmt. Okay, wenn es natürlich so ist, ja, dann ist das natürlich mit der KI, um wieder zurückzukehren, ein cooler Input, um da Lösungen zu brainstormen oder Twists und Plot.
Ja, und weil ja das Thema auch so ein bisschen war, wie man KIs in der Kreativbranche nutzen kann, wollte ich noch zwei andere mit reinwerfen. Und so zum einen, was ich ganz spannend finde, ist, dass bei Google Playbooks es jetzt auch möglich ist, seine eigenen Bücher schon als Hörbuch mit einer KI erstellen zu lassen. Also die haben einen AI-Narrator, also eine KI-Stimme. Und ich habe mir die Stimmen auch angehört. Also natürlich sind sie nicht wie eine menschliche Stimme, wobei ich fand, die englischen Stimmen waren besser als die deutschen. Also die englischen Stimmen, die waren schon teilweise richtig gut, wo ich mir auch dachte, ja, da könnte ich mir vielleicht auch mal ein Buch anhören. Gerade für Sachbücher, glaube ich, ist es auch super, weil man da ja nicht so in die Emotionen reingehen muss. Also was auch so ein Punkt ist, eine künstliche Stimme, die kann niemals einen realen Sprecher ersetzen, einfach weil die den Text auch verstehen, den sie einsprechen und dadurch, man braucht ja auch ein gewisses schauspielerisches Talent. Also das steht, glaube
Ja,
ich,
ja.
ganz außer Frage. Ich denke eher, dass man das so sehen muss als eine Ergänzung für Bücher, die es sowieso nie als Hörbuch gegeben hätte. Also wenn man sich einen Hörbuchsprecher leisten kann, dann wird man das sowieso immer machen, einfach weil das ein ganz anderes Ergebnis ist. Aber für Bücher, die es sonst nie als Hörbuch geben würde, also vielleicht gerade ein Sachbuch und man einfach Leute damit erreichen möchte, die auditiv konsumieren, ist es, glaube ich, eine sehr interessante Sache, sich das mal näher anzuschauen. Vor allem auch, weil das natürlich viel, viel günstiger ist und man kann dadurch auch Preise ansetzen, die dann für dieses Hörbuch eher in einem E-Book-Bereich liegen. Also ist ja ganz klar, man kann ja da nicht so teuer den Preis ansetzen wie bei einem realen Sprecher, sollte man, glaube ich, auch gar nicht, sondern eher in diesem E-Book-Preis dann bleiben. Aber das ist, denke ich, was sehr spannend ist. Und ich habe halt auch gehört, dass gerade in, nicht jetzt unbedingt in deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum, aber in Ländern, in denen nicht so viel übersetzt wird, dass die oft das Problem haben, dass sie gar nicht so viel in ihrer Sprache haben, wie sie gerne sich anhören würden oder lesen würden. Und da kann halt so eine KI auch helfen, dass diese Menschen Zugang zu viel mehr Literatur in der eigenen Sprache einfach haben. Genau, weil man dann eben für sie günstig mit quasi, ich sage jetzt mal übertrieben, einem Klick auch Bücher, Hörbücher erzeugen kann.
Ja, das gibt es auch textlich. Also wieder ein Beispiel aus meinem Arbeitsleben. Ich bekam das Manuskript eines russischen Autoren, weil ich ein Cover für ihn machen sollte. Und ja, er war der deutschen Sprache nicht mächtig, nur Englisch und so, hätte es mir auch Englisch schicken können, aber er hat es mir auf Deutsch geschickt. Und ich so, okay. Und er hat gesagt, er hat das durch eine Online-KI gejagt. Das ist 2 Jahre her, also noch bevor der KI halt losging. Und ich war geplättet. Diese KI hat das vom Russischen ins Deutsche, jetzt sind die Sprache auch ziemlich gut Konkurrent. Also Japanisch und Deutsch würde ich wieder schwierig vorstellen, was ganz andere, weil das Bildsprache ist, auch von den Worten, ne, zum Deutschen. Und viel Interpretationsspielraum lässt. Aber vielleicht klappt einfach auch dieses Russisch zu Deutsch ziemlich gut. Es war super übersetzt. Ich habe halt nur an ganz wenig Stellen, wo der Satzbaum mal wuchs, war wirklich wenigen Stellen gemerkt, dass es der KI-Übersetzung ist. Es war halt auch Science Fiction, das heißt, er hat keine aktuellen Redewendungen benutzt, die KI verstehen musste, sondern hat eigene Vergleiche und Metaphern sich überlegt, die natürlich 1:1 übersetzt werden konnten. Und es war wirklich gut. Also mit noch einem Lektorat nochmal, um Stellen abzustimmen, damit das auch mit ihm vom Sinn her passt. Also jemand, der auch Russisch spricht und Deutsch spricht. Genau, also das ist, diese Übersetzungs-KIs sind schon echt krass. Und ja, diese Sprach-KIs, die können auch eine Barriere überwinden, gerade nur blinde Menschen. Kannst du so mit Büchern erreichen, die aber hören können. Also könnte eine Barrierefreiheit erzeugen. Und wenn das angeboten wird, dass ich als Autor das machen kann, finde ich das super, weil ich mich ja entscheiden kann, das zu tun. Ich fände es nur jetzt wieder problematisch, wenn quasi Amazon anbieten würde, hier, du kannst einfach alle E-Books, die es gibt, dir vorlesen lassen. Und da einfach die Daten reingeknallt werden sozusagen, dann finde ich es irgendwie wieder kacke. Aber jetzt selber dazu entscheiden, ist natürlich ziemlich geil. Und genau bei Sachbüchern, wo jetzt keine Emotionen oder sprachliche Mittel eingesetzt werden und die jetzt da verstanden werden müssen, ist es natürlich total cool, das so vorlesen zu lassen. Und die Stimmen klingen auch nicht mehr ganz so klänke wie vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren gab es diese typische Frauenstimme, die auf YouTube eingesetzt wurde, die total abgehackt klingt. Und mittlerweile...
Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe mir die Stimmen angehört, die klingen wirklich richtig gut. Und ich sehe das eben auch so. Also ich glaube, dass sich da wirklich reale Sprecher gar keine Sorgen machen müssen, weil sie nicht durch die KI ersetzt werden, wie ich schon sagte. Also jeder, der es sich leisten kann, wird sich immer für die reale Stimme entscheiden. Und dass man das, wie gesagt, einfach nur als Ergänzung ansieht. Und ich finde das auch cool, wenn ich jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, dass ich mein Buch, was sonst nie... Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel mit Russisch, mein Buch, was nie in Russisch übersetzt werden würde, wenn ich dadurch die Möglichkeit schaffen kann, dass es noch für viel mehr Menschen zugänglich wird und ein breiteres Publikum bekommt.
Ja, wie gesagt, für Sachbücher, genau. Es ist halt schwierig, also ich merke halt manchmal schon an Übersetzungen von Englischen ins Deutschsprachige, wo halt Redewendungen wörtlich übersetzt wurden. Oder wenn ich habe halt ein Buch auf Englisch gelesen, habe ich da eine Trilogie und dann habe ich es auf Deutsch gelesen, wie viel Gefühl von Absätzen in dieser deutschen Übersetzung einfach tot übersetzt wurden. Und das haben schon Menschen übersetzt. Also ich für Belletristik halte ich das für schwierig, aber für Sachbücher...
Da kann ich gerne ein kleines bisschen drauf eingehen. Da will ich auch wahrscheinlich im Sommer noch eine ganze Podcast-Folge zu machen, weil ich das gerade mache mit einem meiner Belletristik-Bücher. Es für den englischsprachigen Markt übersetzen. Und ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben es zuerst mit DeepL übersetzt und da ist es genau wie du sagst. Das Problem, dass gewisse Redewendungen natürlich 1:1 übersetzt werden, dass gewisse auch irgendwelche Wortneuschöpfungen oder Wortspiele vor allen Dingen auch. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Wortspielen, dass die dann einfach keinen Sinn mehr ergeben. Und aus dem Grund hatten wir dann auch im nächsten Schritt, da waren noch ein paar andere Überarbeitungsschritte, die ich dann selber gemacht habe mit der Übersetzung, weil der Vorteil auch war, ich kann relativ gut Englisch sprechen. Und auf jeden Fall, nachdem ich das dann noch selber bearbeitet habe, habe ich mir auch eine englischsprachige Lektorin gesucht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, wie du gerade schon meintest, das ist nicht wie bei einem Sachbuch, ohne Lektorat geht's nicht. Und da möchte ich halt auch noch mal so den Punkt sagen, dass man sich, glaube ich, keine so Sorgen machen muss, dass jetzt die eigene Arbeit irgendwie dadurch durch eine KI redundant wird. Also gerade eine Lektorin braucht man immer noch. Aber ich denke auch für so eine Übersetzerin ist eigentlich sowas wie DeepL ein super erster Schritt, weil eine Übersetzung, die dauert ja Monate. Wenn ich aber diese erste Rohübersetzung viel schneller habe, dann kann ich ja als Übersetzerin viel mehr Zeit darauf verwenden, dass ich diesen Ton des Autors treffe, das, was ja eigentlich immer ein Buch ausmacht, der gewisse Erzählton, den ein jeder Autor hat. Und dann kann ich auch dann habe ich viel mehr Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ich jetzt irgendwelche Wortspiele rüberbringe in die übersetzte Sprache. Ja. Das heißt, ich glaube eigentlich, dass man das gerade in dem Bereich wirklich als Arbeitserleichterung sehen kann, um dann eben ein besseres Endprodukt zu schaffen, weil ich viel mehr Zeit habe, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die eigentlich wirklich wichtig wären.
Ja, da gebe ich dir total recht. Du bist ja, merke ich auch schon, total aware, du weißt ja quasi, wo du hin willst am Ende und dass du dann noch investieren musst. Problem sehe ich dann wirklich nur bei Autoren, die sagen, dass das dann ja reicht. Ja, ich bin damit okay, wenn es nicht perfekt ist. Klatsche es da durch und veröffentliche so das sozusagen. Ne? Das wäre, also das wird es immer geben. Es ist halt auch sehr schade, dass natürlich dann auch gerade für Self-Publisher, die jetzt geschafft haben, qualitativ mit Verlagen, mit großen Verlagen auch mitzuhalten. Also große Verlage sind mittlerweile Self-Publisher auch als Konkurrenz, weil es geschafft wurde, dass man einfach bei der Qualität teilweise den Verlag übertrifft, eben im Lektorat und auch im Cover, ne, weil man halt selber da investiert und so. Mhm. Und die Verführung ist jetzt halt sehr groß, zu sagen, ich muss es ja nicht perfekt machen, ich kann ja mich mit der KI-Übersetzung oder dem KI-whatever zufrieden geben. Ne, also ich finde, ja, das ist total die Erleichterung, hast du total recht. Aber sich dann diesen letzten Schritt zu sparen, und das Lektorat ist meiner Meinung nach der teuerste Posten an einem Buch, das habe ich das immer mitbekommen als Self-Publisher, einfach vom monetären und
das
auch vom Zeitaufwand dann mit einem externen Dienstleister, sich das dann, also hat mir nämlich eine Autorin letzte Woche oder so geschrieben, dass sie jetzt ja das Lektorat sich sparen kann, weil sie halt eine Lektor-KI benutzt. Das halte ich halt dann für fatal, sich da selber ins Knie zu schießen. Zu sagen, dass das reicht. Ja, die Endinstanz Mensch, die nochmal das checkt, die kann man, glaube ich, da nicht vernachlässigen bei Text-KIs auf jeden Fall. Bei Bildern ist es wieder ein bisschen anders. Dadurch, dass E-Books, also man sagt, ein neues Buch hat eine Halbwertszeit von einem Jahr, haben mir Verlage gesagt auf den Buchmessen. Und nach einem Jahr sind sie nicht mehr gewillt, da zu investieren. Die Denke ändert sich jetzt bei vielen Kleinverlagen und Self-Publishern, vor allen Dingen, weil da nicht so viel Kapital da ist, dass sie halt nicht bereit sind, nach einem Jahr ein Buch aufzugeben. Aber bei so einem Halbwertszeit von einem Jahr, man merkt das auch schon bei so Imprints von Großverlagen, an den Covern und auch an den Lektoraten, wo manchmal gar keine passiert, total gruselig, hat meine Autorin gesagt, ihr Text wurde 1:1 einfach reingeknallt. Bei einem großen Verlag ins Imprint, ohne ein Lektorat, sie hat ihre eigenen Schreibfehler gefunden auf den ersten Seiten.
Okay.
Total, total gruselig. Aber da geht es halt um diese Halbwertszeit, was investiere ich, was kriege ich raus? Und dann sagt man sich, okay, klick, ein KI-Bild, einfach nur ein Text drauf und ein Verlagslogo oder Autorenname, fertig. Na, und das reicht halt vielen Endkunden, weil es geht ja um die Geschichte. Und die KI-Bilder sind ja schön. Also es ist ja nicht so, dass die pratzig werden, ne? Oder dilettantisch, dass da irgendjemand von Pixabay nur ein Bild draufgehauen hätte. Die sind ja schön, ne? In dem, was sie von Farben und von Formen, auch selbst wenn es ein bisschen abstrakt ist, generieren. Und das reicht halt dann für so ein Wegwerfprodukt in vielen Kunden und damit natürlich auch Publishern dann leider aus. Aber bei Text, nein, da kannst du den Mensch, glaube ich, nicht. Da geht es um mehr, glaube ich.
Ja, für Text denke ich auch, da braucht man einfach so dieses Verständnis, was ja eine KI auch nicht hat für Emotionen und wie etwas halt transportiert wird mit der Wortwahl. Also ich mache mir im Deutschen manchmal total viel Gedanken bei Synonymen, welches Wort ich jetzt
Ja,
nehme.
ich auch.
Genau, und das sind dann so Sachen, aber irgendwie sind es auch, wenn Synonyme sind, hat es halt nicht immer so diese ganz gleiche Bedeutung oder man so ein bisschen anderes Feeling bei dem einen Wort als bei dem anderen und sowas. So ein Gefühl dafür hat natürlich eine KI nicht, also gar keine Frage.
Das stimmt, das stimmt. Bei Übersetzung auch, also selbst beim Schreiben wie beim Übersetzen, es gibt ja, wir haben ja nur das Wort Liebe, was ja aber auch freundschaftliche Liebe und romantische Liebe und Liebe von Eltern zu Kindern, also mit einem Wort sozusagen umreißt. Und es gibt halt Sprachen, die haben 20 unterschiedliche Begriffe für Liebe. Und die KI weiß ja gar nicht, welches dieser 20 Begriffe will denn jetzt der Autor eigentlich bedienen, ne? Und andersrum. Also ich habe jetzt auch ein Buch übersetzen lassen und habe als Englische, und das ist eine deutsche Muttersprachlerin, die aber in Kanada lebt, die hat das mir grundübersetzt. Und dann hat sie aber eine Freundin aus Amerika, die ist amerikanische Muttersprachlerin, und eine Freundin aus Großbritannien, die großbritannische Muttersprachlerin ist. Und das sind ja nochmal Welten zwischen diesen beiden Englischsprachen. Das australische Englisch ist dann nochmal was anderes. Sie hat dann diese beiden das tatsächlich testlesen lassen. Und gerade arbeiten die drei zusammen, dass halt wirklich auch der ganze englischsprachige Markt, also so Briten wie Amerikaner, verstehen, was ich mit diesem Science-Fiction-Buch sagen will. Also, dass das halt korrekt rübergebracht wird. Das ist natürlich ein Aufwand, den wahrscheinlich sonst niemand macht. Aber das könnte halt auch keine KI, weil halt auch diese beiden Englischsprachen schon weiter so stark divergieren, ne? Und merkt man schon in Deutschland auch regional, ne, wo Sprache sich ändert und Satzbauten sich ändern. Kommt ja noch dazu, das kann einfach eine KI gar nicht alles abdecken. Da muss dann schon ein Mensch gucken, so einen Mittelweg finden, denke ich.
Ja, also ich glaube, dass man so abschließend so sagen kann, dass man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte, wie und wann man eine KI vielleicht einsetzt. Also es kann natürlich Möglichkeiten eröffnen, die man vorher nicht hatte. Also gerade jetzt mit Übersetzungen zum Beispiel, dass man seine Self-Publishing-Bücher auch selber übersetzt oder bei einem Sachbuch mit einer künstlichen Stimme ein Hörbuch erzeugt. Das sind halt einfach so Dinge, dafür musste man vorher ein großes Budget haben und damit war es auch wiederum ein Privileg, was sich eben nicht jeder leisten kann und wodurch man jetzt vielleicht auch einfach mehr Menschen die Chance bietet, erfolgreich zu sein. Aber man muss sich eben auch, wie gesagt, der anderen Seite bewusst sein, was wir am Anfang hatten, wie eigentlich eine KI funktioniert, wie sie arbeitet und ja, was davon ich mit meinem eigenen Gewissen vielleicht auch vereinbaren kann, was ich eben nutze und was nicht.
Ja, und was ist natürlich auch, was ich dann auf lange Sicht damit ja umsetzen möchte. Weil ich glaube, also die Hauptproblem ist ja nicht die KI, nicht das Werkzeug. Das ist ja wie beim Darknet. Nur weil es das Darknet gibt, heißt nicht, dass das Darknet schlecht ist. Es gibt ganz vielen Menschen in Diktaturen die Möglichkeit zu einem freien Meinungsaustausch. Aber für was es noch benutzt wird, ne? Darknet im Falle von Kriminalität, die verschleiert ist. Und bei den KIs natürlich zu diesem Preisdumping, zu dem Weglassen der Endkontrolle durch einen Menschen, und dass man sich halt quasi mit Mittelklasse zufrieden gibt, weil es halt erschwinglich ist, und dann sozusagen seinem eigenen kreativen Schöpfen ein Downgrade gibt, auf lange Sicht auch in unserer Betrachtungsweise. Und das muss man halt auch sehen, wenn ich halt wie so KI wie Midjourney benutze, um mein Coverbild zu erstellen, dass ich halt schon dann damit auch Säge sozusagen an der Betrachtungsweise der Gesellschaft gegenüber von künstlerisch Schaffenden. Das muss ich halt einfach mir gewahr sein. Aber letztendlich wird es halt so sein, wie gesagt, wie in anderen Sachen. Solange es mich nicht betrifft, wie bei Kleidungskauf, habe ich das nach einem Tag vergessen und tue es. Und erst wenn es mich betrifft, wie mir jetzt passiert ist mit meinen Bildern und meinen Texten, dann geht bei mir dann erst die Alarmglocke an. Aber ich glaube, das ist halt einfach die menschliche Natur. Am Ende ist nicht die KI das Problem, sondern einfach wieder der Mensch.
Ja, genau, und wie man es nutzt. Also ich glaube auch, ja, man kann es als Chance sehen, es kann Möglichkeiten eröffnen, es kann aber natürlich auch die Wertschätzung für Kunst noch mehr weiter herabsetzen. Also ich glaube, es ist sehr gut mit dem Thema. Es ist von was wir auch gewählt haben für die Podcast-Folge, es ist Fluch und Segen zugleich.
Ja. Und ich finde, man sollte auch selber sich das wert sein. Also auch wenn ich nicht das Geld habe für dieses oder jenes kann ich ja dann versuchen, drauf zu sparen, wenn es nicht gerade total schlimm ist und dass ich merke, ich bin mir das wert, ich muss jetzt nicht den einfachsten, den billigsten Weg nehmen. Ich habe schon einige KI-Cover gesehen, die waren leider, also es war halt einfach nur ein schönes Bild, was toll war von der KI, waren einfach nur Text drauf geklatscht sozusagen, dass man es halt gesehen hat. Und ich denke, von Autoren, die toll schreiben auch, die ich mag textlich, und ich denke mal, das kann sich der Autor schon wert sein, sich da was Schönes drauf zu machen sozusagen. Also ja, ist halt auch ein bisschen ein Selbstbild, was man dann noch nach außen bringt.
Ja, das ist definitiv auch, was mir sehr wichtig ist mit meiner Kunst, dass ich immer die bestmögliche Qualität abliefern will. Deswegen kam ja auch nach der Übersetzung noch das englische Lektorat. Und das sollte aber auch jeder diesen Anspruch, finde ich, an sich selber haben, das bestmögliche Ergebnis zu liefern.
Ja, also es ist auch, jetzt wenn wir mal jetzt mal von der in dem Idealismus von Omar weggehen, jetzt mal ganz marktwirtschaftlich, ich bin ja so lange selbstständig, also muss mich damit auch beschäftigen. Die Sache ist halt, wir können als kleine Künstler nicht mit den großen Konzernen mithalten, was den Endpreis und die Masse und das Billigtum betrifft. Und das müssen wir doch aber eigentlich auch gar nicht. Also es zeigt sich immer mehr, dass es gibt halt Leser, die wollen billig, schnell, schnell, schnell und viel. Und es gibt Leser, die wollen qualitativ hochwertig und sind noch bereit, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wir werden einfach diese billig, schnell, schnell Leser, wir können einfach nicht mit Carlsen, Bastei und so, können wir nicht konkurrieren. Wir sind einfach keine Konzerne. Aber wo wir konkurrieren können, ist mit der Qualität. Und da können wir mehr leisten und können genau die Nische von Lesern bedienen, die genau das möchten und das wertschätzen. Und da ist halt unsere Chance auch zu brillieren und auf dem Markt zu bestehen.
Ja, das finde ich ist jetzt ein sehr schönes Abschlusswort auch von dir. Und dann würde ich dir jetzt gerne zum Schluss noch die Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Oh, ein perfekter Sonntag, auf jeden Fall lange schlafen. Dann einen späten Kaffee, so ab 11.30 Uhr, also ab 11 Uhr aufstehen. Bei mir langes Schlafen, 11.30 Uhr dann einen Kaffee machen und im Idealfall, jetzt scheint gerade die Sonne auf meinem Balkon, sehe ich, auf dem Balkon setzen und lesen tatsächlich. Bei mir ist es ein, zwei Stunden lesen, bevor die Sonne rumwandert. Und dann mal gucken, wohin es mich treibt. Wenn es schönes Wetter ist, gehe ich gern raus und schreibe. Und wenn es schlechtes Wetter ist, dann am Rechner kreativ sein und minimale Arbeit sozusagen für andere tun, sondern kreativ für mich sein. Das ist eigentlich so ein idealer Sonntag. Und lecker essen.
Klingt sehr ähnlich zu meinem perfekten Sonntag.
Ja. Kreativität, gutes Essen und lange Schlaf.
Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Wo können denn interessierte Hörerinnen und Hörer dich überall im Internet und auf Social Media finden?
Genau, es gibt ja unterschiedliche Seiten. Ich bin da einmal, wie gesagt, Grafiker, Coverdesigner, Buchsetzer und Illustrator. Phantasmal Image ist da der Name. Das gibt es auf Instagram, Facebook, aber auch natürlich Webseite. Und als Autor, EF von Heinwald ist der Name. Das ist auch noch zusätzlich bei Twitter. Heinwald mit AI. Genau, du wirst sie bestimmt unter die Podcast-Folge drunter setzen. Wird das so
auf jeden Fall.
Die wegen der Schreibweise. Die Shownotes. Genau, genau. Wobei ich als Autor natürlich stärker präsent bin. Als Autor zeige ich, als Grafiker zeige ich halt meine Grafiken. Und als Autor dann halt auch natürlich den Autorenalltag und mal Leseschnipsel, so was man so ja von Autoren gerne online sieht. Auch Inspirationsreisen. Ich reise gerne und viel. Das schmeiße ich dann manchmal bei Insta rein. Genau.
Ja, Enrico, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit heute genommen hast. Und ich muss sagen, ich habe das Gespräch mit dir wirklich genossen. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dabei auch richtig viele neue Dinge wieder gelernt.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein durfte und dass du da ja so konstruktiv und offen bei allem bist. Das ist echt schön, sehr angenehm gewesen.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Input. Ich habe definitiv einiges dazu gelernt. Ein paar Dinge waren mir nicht bewusst und das beeinflusst, dieses neue Wissen beeinflusst auf jeden Fall auch die Art, wie ich KIs in Zukunft wahrnehme und nutzen werde. Aber dennoch bin ich auch der Meinung, dass sie weiterhin großes Potenzial bieten und eben auch Möglichkeiten eröffnen, die vorher nicht da waren. Tolle, großartige Chancen und Möglichkeiten. Aber das muss auch jede und jeder letztendlich individuell für sich selbst entscheiden, wie und in welchem Umfang er oder sie KIs nutzt. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann leite sie doch gerne an jemanden weiter, den sie ebenfalls interessieren könnte, oder teile sie auf deine Social Media Accounts. Wie immer am Ende die Bitte an dich, den Podcast doch auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten und natürlich auch den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!